Und mein Thema heute Abend heißt, in Jesus bleiben. Wie geht's weiter, wenn wir da wegfahren? Und da möchte ich euch das Wort geben aus Johannes 15,5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Schoße. Wer in... Stimmt das nicht? Das steht bei mir so. Die Rebe. Also, das ist eine Schweizer Übersetzung, Entschuldigung. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nur die kleinen Dinge tun. Das heißt nicht so. Ihr seid noch hellwach. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie viel ist denn da ausgelassen? Nichts. Und das ist sehr beleidigend für unseren Verstand. Nichts können wir ohne Jesus tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so bittet um was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch ist mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht tragt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Willst du, dass deine Freude vollkommen wird? Amen. Also in Jesus bleiben. Ich bin auf vielen Konferenzen schon gewesen in meinem Leben. Und da ging es mir oft so wie dem Pastor, der nach Hause kam nach so einer Konferenz und einen Grabstein aufstellte in seinem Garten. Und da schrieb er drauf, hier ruht, und hat seinen Namen draufgeschrieben. Und die Häuserin hat dann draufgeschrieben, und am dritten Tage ist er wieder auferstanden. Also so wollen wir es nicht haben. Das ist eine falsche Auferstehung. Eine liebe Schwester, und wenn ich wüsste, wo sie ist, hätte ich sie jetzt herausholen, aber die hat ein wunderbares Bild vom Herrn bekommen, bei einem Seminar, nein, und zwar hat sie immer wieder gesehen, einen Thron, und einmal ist sie hinaufgehüpft, und dann ist sie wieder herunter, dann ist der Herr Jesus hinaufgehüpft, und dann ist sie wieder herunter, dann ist sie wieder hinauf, ein dauerndes Ringen um diesen Thron, wer da sitzen darf. Und dann hat sie gesehen, wie Jesus hinaufsitzt und sie auf seinen Schoß nimmt. Und das ist die Lösung. Amen. Du in ihm und er in dir. Es ist also nicht ein Ringen darum, sondern ein Miteinander. Jesus in dir und du in ihm. Aber da werden immer wieder Situationen kommen, wo deine Augen ihm weggelenkt werden. Vor allem werden unsere Augen weggelenkt von Jesus, wenn wir glauben, ein Problem ist größer wie Jesus. Wenn ich glaube, ein Problem in meinem Leben ist größer, dann schaue ich weg von Jesus und dann schaue ich das Problem an. Und ihr wisst schon, wir verwandeln uns in das, was wir anschauen. Ich sage es euch, am Anfang der Konferenz, da hat man so sagen können, was manche Leute anschauen. Sie haben es ausgestrahlt. Problem, ein Problem. Jetzt haben schon viele ihre Blicke auf den Richtigen gewandt. Es ist schon ein richtiges Strahlen im Raum. Wenn wir erst mit geistlichen Augen sehen könnten, was sie hier getan hat jetzt in dieser Woche. Aber wir müssen jetzt bei Jesus bleiben. Ist irgendetwas größer in dieser Welt als Jesus? Amen. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Weil der Feind möchte immer wieder so laut sein, dass er uns sagt, aha, aber das ist viel größer. Und da hat mich der Herr auch in dem Zusammenhang öfters gefragt, wen fürchtest du mehr? Deinen Chef oder mich? Die Person oder mich? Daher ist was? Der Anfang aller Weisheit? Gottesfurcht, nicht Menschenfurcht. Das war bei mir eine ganz große Schwelle, die ich zu überwinden hatte. Weil ich wollte ja von den Menschen so geliebt sein. Und habe immer gefürchtet, dass mich jemand ablehnt. Und das, was man fürchtet, dem dient man. Wisst ihr das? Da kannst du ganz einfach testen, wem du dienst. Das, was du am meisten fürchtest, dem dienst du. Und von dem bist du gefangen. Und darum ist Gottesfurcht der Weisheit, der Anfang aller Weisheit. Und es hat schon Leute gegeben, die zu mir gesagt haben, ja Maria, du hast es leicht. Du kannst doch von einem Seminar zum anderen gehen und du bist dauernd im Dienst des Herrn. Und ja, wenn ich deinen Platz hätte, da ging es schön. Auch wie ich im vollzeitigen Dienst war, da war ich die Chefsekretärin in einem großen Seelsorgehaus in den USA. Und da haben Leute gesagt, ja, du hast es fein, da zu arbeiten. Dann habe ich zu ihnen gesagt, ja, weißt du, das Fleisch stinkt da genauso wie in der Welt. Nicht dort, wo ich bin, macht den Unterschied aus, sondern wie ich bin, wo ich bin. Amen. Ist so einfach. Und weißt du, wo dein bester Platz ist? Genau, wo du jetzt bist. Und genau, wo du jetzt hinfährst. Das ist dein bester Platz. Kannst du das annehmen? Amen. Kannst du das glauben? Dass sich Jesus dort, wo du bist, verherrlichen anfängt. Amen. Und dann sage ich euch, hat er ganz eigenartige Wege. Für die Aktivisten unter uns wird er vielleicht einmal anfangen mit morgen, sagen, so, jetzt machst du mal einen ordentlichen Waldlauf oder einen guten Mittagsschlaf. Solche Sachen, die man so überhaupt nicht erwartet, jetzt, wo man so vollgepumpt ist, da muss man doch gleich wieder weitergeben. Und unter uns, die vielleicht etwas auf der bequemeren Seite sind, zu denen würde er sagen, so, jetzt gehst du mal so und so besuchen. Der Herr tut oft etwas ganz Konträres. Zu den Schüchternen sagt er, so, jetzt melde dich einmal. Zu den Wichtigen sagt er, oder die sich wichtig vorkommen, jetzt sei einmal still. Zu den Feigen sagt er, ja, steh auf, melde dich. Zu dem, der leicht redet, wird er sagen, jetzt bist du mal eine Zeit still. Und der froh ist, dass er von niemandem entdeckt wird, zu dem wird der Herr mal sagen, so, und jetzt gehst du mal dorthin und gibst da Zeugnis. Er wird dir die Türen öffnen. Aber er wird dich führen. Du brauchst überhaupt nicht dir Sorgen machen, wie das weitergeht. Denn er sagt, wir sollen täglich aufstehen in der Früh und uns den Kopf zerbrechen, was wir für ihn tun können. Stimmt es? Nein, ich teste nur immer wieder, ob es noch da seid. Und das habe ich jahrelang getan. Herr Jesus, was kann ich für dich heute tun? Ach, das war jedes Mal ein Frust. Und heute stehe ich auf und sage, Herr Jesus, spannend. Bevor ich aufstehe, sage ich, was hast du heute für uns geplant? Dass du in mir, mit mir, durch mich tust. Und das ist spannend, sage ich euch, spannend. Eine Frau war einmal beim Seminar und die war so begeistert und sie war so in meinem Alter, so um die 50 und hat sich schon die ganze Woche den Kopf zerbrochen, wen sie jetzt zum nächsten Seminar einlädt. Auf jeden Fall den Pastor und die Sekretärin und alle möglichen Leute. Und als sie zu mir gekommen hat, hat sie gesagt, könnte ich bitte 20 Broschüren haben, ich möchte jetzt einmal alle einladen zu dem Seminar. Und ich habe gesagt, bitte tu das nicht. Ich habe gesagt, jetzt gehst du mal heim und lass dir mal nur dich von Jesus lieb haben. Und dann wird er der Herr schon zeigen, bete mal für diese Menschen und wer weiß, ob die überhaupt vom Herrn dorthin geschickt werden. Lass dich einmal nur du von Jesus lieb haben. Und sie war wirklich verliebt in Jesus. Also die ging weg, wirklich verliebt in Jesus. Gut, am Montag ging sie zum Bäcker, strahlte über das ganze Gesicht und der Bäcker sagte, ja Frau Meier, Sie schauen so jung aus. Sind Sie etwa verliebt? Sagt sie, ja. Und er hat mich weiter gefragt und sie ging weg. Sie ging zum Metzger und hat jetzt schon gedacht, das ist ja toll, dass man das so sieht. Der hat es schon gesehen. Strahlt sie noch mehr, sagt der Fleischer. Ja, wo waren Sie denn? Sind wir abgegangen letzte Woche? Ha, wo waren Sie denn? Sind Sie etwa verliebt, so wie Sie ausschauen? Sagt sie, ja. Und ging weiter. Und dann hat sie mich angerufen die Woche drauf und hat gesagt, Maria, das ganze Dorf munkelt schon, dass ich verliebt bin. Und keiner weiß noch in wen. Warte nur, bis der Erste fragt. Und da hat sie schon gebetet für diese Leute. Und sie sahen an ihr eine Veränderung. Und das war glaubwürdig. So oft war bei uns schon eine Ehefrau oder ein Ehemann. Und weil dieser Ehepartner so verändert war, wollte der andere auch kommen. Danke, Herr Jesus. Also den Herrn geht es jetzt in erster Linie um unsere Veränderung, das Ausleben seines Lebens in uns, dort wo wir sind. Im Beruf, in der Familie, in der Ehe, wo immer wir sind. Und dann einfach ein Hinhören auf den Heiligen Geist. Und da ist er ganz individuell bei jedem von euch. Da gibt es jetzt kein Buch mit 10 Richtlinien oder 10 Punkten, die du abhacken kannst und dann jeden Tag sagen, aha, heute habe ich das Quotum erfüllt, heute war ja ein guter Christ. Das geht nicht. Beim Herrn geht es um Beziehung. Er will Beziehung und er wird wahrscheinlich ganz anders das anfangen, wie du es gedacht hast. Aber sei bereit für alles. Du gehst jetzt das größte Abenteuer deines Lebens an. Wer dort das erste Mal diesen Schritt in eine totale Hingabe gemacht hat. Es ist ein Abenteuer. Und da wird dir der Herr schon die guten Werke zeigen, die er jeden Tag vorbereitet hat. Unser Pastor in den USA hat einmal gesagt, also wisst ihr, das müssen wir aufhören, dass wir da immer auf die großen Heiler warten. Der Herr Jesus sagt, die gläubig geworden sind, die sollen den Kranken die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Daraufhin habe ich mir gedacht, interessant, Herr, wie du das machst, aber ich kann mir das nicht vorstellen bei mir. Und dann hat er gesagt, und dann warte mal, wie der Herr dir da Leute in den Weg stellt. Einige Tage danach war ich in einem Kaufhaus. Ich vor mir eine Frau mit einem riesen Einkaufswagen, Gemüse, also Lebensmittel, und erzählt dieser Kassierin, sagt sie, wissen Sie, ich kann halt kaum gerade schauen, ich habe solche Migräne. Und mein Herz fängt an zu schlagen. Ich sage, Herr, ist das mein erster Fall? Dann hat er gesagt, ja, bete für Sie. Ich hatte nicht viel und habe schnell bezahlt, bin der Frau nach und habe gesagt, darf ich Ihnen helfen, den Wagen schieben? Wisst ihr, es war nicht gerade leicht, jetzt da anzufangen. Und dann hat sie gesagt, ja, gerne. Und dann habe ich ihr geholfen, das einzupacken. Ich habe gesagt, Herr, gib mir jetzt das richtige Wort. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe gehört, wie Sie da drinnen gesagt haben, Sie haben Migräne. Ja, sie sagt, fürchterlich, mir geht es halt so schlecht. Dann habe ich gesagt, ja, darf ich für Sie beten? Sagt sie, ja, gerne. So, jetzt auf diesem Parkplatz habe ich die Hände aufgelegt und die Augen zugemacht, damit mich niemand sieht. Und habe halt, wie es mir gekommen ist, gebetet. Und wie ich die Augen aufgemacht habe, hat sie geweint und hat nur Danke gesagt. Ich habe nicht gefragt, ob es besser ist. Aber sie hat so erleichtert reingeschaut und ich habe gespürt, sie war berührt von der Liebe Gottes. Ich war gehorsam und den Rest weiß ich nicht, was der Herr gemacht hat. Aber auf jeden Fall, es geht darum, dass wir gehorsam sind. Okay? Das nächste Mal war in der Gemeinde, sagt der Pastor, es ist heute jemand unter uns, der hat die Hände voller Warzen. Oh, habe ich mir gedacht, Warzen, die kann ich nicht ausstehen. Hat er gesagt, schaut einmal herum und dort, wo die Person ist, betet. Ich drehe mich um, der steht hinter mir. Voller Warzen. Ich lege meine Hände hin, gesagt, ich verfluche euch. In Jesu Namen, ihr seid nicht aus dem Reich Gottes und ihr fallt jetzt ab, in Jesu Namen. Und der schaut und sagt, wir sind alle noch da. Dann habe ich gesagt, ja, aber der Herr wird ein Wunder tun. Und habe mich umgedreht und habe gesagt, Herr, jetzt bist du dran. Und nächsten Sonntag sah ich den Mann bei der Tür hereinkommen, ich mache einen Riesenbogen. Aber auch der erzählt mir bestimmt, er hat noch diese Warzen. Also mein Glaube war es nicht, es war nur Gehorsam. Er hat mich gar nicht gesucht. Zweiten Sonntag wieder, mache ich wieder einen Bogen. Und am dritten habe ich schon gemerkt, der Mann sucht mich gar nicht und war zufrieden. Und dann einige Wochen danach sagt der Pastor zu mir, ich habe damals schon, war schon im vollzeitigen Dienst als Seelsorgerin, sagt er, du, ich habe hier eine Frau in der Gemeinde, die möchte gern jungen Menschen helfen, telefonisch zur Verfügung stehen möchte, sie ist für Gebet, sie kann nicht weg, sie hat selber Kinder, aber sie möchte diesen Dienst einbringen. Hättest du da eine Verwendung dafür, dass du sie ausgibst als Kontaktperson? Sag ich, ja, genügend. Sagt er, du kennst sie eh? Sag ich, so. Sagt er, ja, du hast für die Warzen ihres Mannes gebetet. Sag ich, wirklich, was ist passiert mit den Warzen? Ich sage, weißt du das gar nicht? Eine Woche drauf war keine mehr da. Halleluja. war nicht mein Glaube, war der Herr Jesus in nur im Gehorsam gehandelt. Also, der Herr Jesus wird dir Gelegenheiten geben, einfach in den Werken zu wandeln, die er vorbereitet hat. Es werden manche denken, warum ist ihr Mann nicht geheilt worden? Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich, jedes Mal, wenn wir gebetet haben, war der Herbert schmerzfrei. Und der Heilige Geist hat mächtig gewirkt in seinem Herzen. Und da möchte ich euch sagen, ich habe noch nicht die letzten Antworten bezüglich des Heimgehens meines Mannes. Aber ich habe jetzt die Fragezeichen stehen lassen. Und ich vertraue, dass der Herr mir spätestens im Himmel die Antworten gibt. Oft kommen wir uns so nicht der Situation gewachsen vor. Im Gegenteil, wenn jemand zu mir sagt, du, für diese Situation wäre ich die richtige Person, dann gehen bei mir immer ein bisschen Warnlichter hoch. Weil diejenigen, die von Gott berufen sind für etwas, die meinen meistens nicht, dass sie sind. Schaut mal im Wort Gottes nach. Und da möchte ich jetzt eine Geschichte, ich wurde gefragt, dass ich die weitergebe, aber die Geschichte der Brotvermehrung, Version Maria. So wie ich mir das vorstelle, wisst ihr, müsst euch hineinversetzen in diese Geschichten. Wir wissen schon, wie es ausgegangen ist. Aber die haben den Prozess durchgemacht, so wie du und ich. Ich kann jetzt locker reden über das, wo der Herr gewirkt hat, aber da am Anfang war es immer ein Glaubensschritt. Und so steht der Herr Jesus da vor dieser Riesenmenge, da waren 5000 Männer und die Frauen und Kinder wurden nicht gezählt, also sagen wir mindestens 15.000. Und sie haben nichts, sie sind in der Wüste. Nur ein kleiner Junge, der vorbeigeht und vielleicht auf das Feld geschickt wurde zum Vater oder irgendwohin ein Jausenpaket zu bringen, hatte hier 5 Fische und 3 Brote oder umgekehrt. Also lächerlich, verglichen mit dieser Menge Menschen, die hungrig waren. Und er hört es, und Kinder sind ja oft unwahrscheinlich bereit zu geben. Und er zupft da so einen von den Aposteln beim Rock und sagt, du, ich hätte da die paar Fische und das Brot. Da sagt er, geh, sei nicht lächerlich, geh, hau ab, das, mit dem können wir nichts anfangen. Und sie überlegen sich noch, was sie tun können. Und Jesus, ein bisschen boshaft, fragt sogar noch den Philipp. Ich glaube, der Philipp hat ein bisschen eine lange Leitung gehabt. Und da fragt er noch, Philipp, was soll man denn tun? Das war boshaft, finde ich, weil der Herr Jesus hat ja gewusst, da ist keine Lösung da unter den Jüngern. Und die haben gleich sich den Kopf zerbrochen. Das tun wir meistens. Wenn wir ein Problem haben, fangen wir uns gleich den Kopf zu brechen an. Und da kommen wir nirgends hin, da kriegen wir nur Kopfweh. Und wieder zupft der Junge, also das gebe ich euch. Und die sagen wieder, bitte sei still, wir denken gerade nach, wie wir das Problem lösen. Und dann endlich sagt der Herr Jesus, was will denn der Kleine? Und sie sagen, ja, der hat die paar Fische und die paar Brote. Und sagt der Herr Jesus, gebt sie mir. Das waren sie alle überrascht. Dass sie da eine Gelegenheit verpasst haben. Sie haben geglaubt, das ist lächerlich, mit dem kann man nichts anfangen. So, und jetzt nimmt der Herr Jesus diese Brote und diese Fische und segnet, dankt dafür und segnet sie. Jetzt hat er 12 Apostel und ich glaube insgesamt 8 Stücke. Nicht, wenn er die Brote und die Fische zusammenzählt. Also keiner kann ein ganzes Stück kriegen. So, jetzt gibt er einmal dem Petrus ein Schwänzchen und dem nächsten gibt er von dem Fisch den Mittelteil und dem nächsten das Köpfchen und so ein Stückchen von dem Brot. So, jetzt hat der Petrus da das Schwänzchen und ein kleines Stückchen Brot und der Herr Jesus sagt, geht jetzt und sättigt sie also. Der Petrus denkt sich, nein, zu den Männern gehe ich nicht. Zu den Frauen auch nicht, vielleicht zu den Kindern. Er geht zu den Kindern, denkt sich, die denken, das ist ja Spaß, wenn ich da sowas mache. Und nach dem ganzen Weg, er geht, er ist gehorsam, aber Glauben hat er keinen. Aber er gehorcht. Denkt er sich, okay, sagt der Kinder, seid ihr hungrig? Und alle schreien sie, ja. Sagt er, okay. Nimmt er das Schwänzchen und gibt es dem Ersten. Und zu seiner Verwunderung ist ein ganzer Fisch dran. Halleluja. Da liegt wieder nur ein Schwänzchen. Er packt das nächste Schwänzchen. Jetzt ist sein Glaube schon etwas gewachsen. Wieder ein Fisch. Während er es ausgibt, wächst ein Fisch dran. Ich sag's euch, sein Vertrauen wächst. Noch einmal ein Schwänzchen. Packt wieder das Schwänzchen. Und dann wird er immer schneller. Das ist lustig. Und sein Vertrauen steigt. Und wenn ihn jemand gefragt hätte, funktioniert das? Ich sage, selbstverständlich. Wie kann man da je zweifeln? Und ich glaube, dass der Herr, um diesen Jüngern so richtig einen Denkzettel zu geben, hat er noch jeden einen Korb voll heimschleppen lassen. Damit sie es nicht zu schnell vergessen. Hat noch jeder unter der Last der Brotvermehrung was heimgeschleppt. Und wenn du dir denkst, also was ich bei der Konferenz erwischt habe, ist nur ein Schwänzchen. Danke, Jesus. Dann dank dem Herrn für dieses Schwänzchen und gib's aus und du wirst sehen, während du dieses Schwänzchen ausgibst, wächst ein Fisch dran. Und du wirst dann, und dann kommt das Vertrauen. Dann kommt das Vertrauen. Ich sag bei den Seminaren oder habe früher immer gesagt, wisst ihr, dass ich hier stehe, ist heilige Courage. Und wenn der Heilige Geist nicht kommt, wird es eine heilige Blamage. Und das stimmt immer noch. Lauft nicht Menschen nach, die, von denen du glaubst, die sind näher bei Jesus, sondern lauf Jesus nach. Brauchst doch keinen Mittelmann, wenn du Jesus selber nachlaufen kannst. Also glaube dem Herrn und schau nicht auf andere. Vergleich dich auch nicht mit anderen. Dort, wo du bist, möchte der Herr Jesus sich verherrlichen. Es ist so schön in Apostelgeschichte, da heißt es, sie sollen, wie der Heilige Geist auf sie gekommen ist, sie sollen Zeugen sein, und zwar fängt er an in Jerusalem, und dort waren sie. Wie der Heilige Geist auf sie gefallen ist, waren sie in Jerusalem. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien, bis ans Ende der Welt. Also dort, wo du jetzt hingehst, musst du es anfangen. Denn sonst hast du keine Botschaft für die Welt. Es muss dort wirksam sein. Zu mir hat einmal jemand gesagt, so wie du Jesus in deiner Familie leben kannst, das ist das sicherste Zeichen deines geistlichen Barometers. Na, wie gewusst, das ist noch nieder. Weil meine Familie hat mich am allerschnellsten aus dem Gleichgewicht gebracht. Und da durfte ich Glaubensmuskeln trainieren. In der Familie. Ich war die Erste, die zu Jesus gekommen ist und war viele Jahre ganz alleine gläubig in meiner Familie. Und war eine, ja, ich habe meine Eltern sogar einmal um Vergebung gebeten für das, was sie gelitten haben, weil ich mit Jesus gegangen bin. Denn wenn du mit Jesus gehst und du hast eine Umgebung, die nicht mit Jesus geht, die leiden darunter. Und als der Herr mich von USA wieder zurückschickte, mit einem Auftrag, sein Volk hier zu trösten, dann haben meine Eltern zu mir gesagt, wie ich da war, Maria, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Aber den Grund deines Kommens mögen wir nicht. Du wirst die größte Enttäuschung erleben. Wir brauchen hier nicht, was du hast. Und das war wie ein Schlag in die Magengegend. Das war nämlich genau das, wovor ich Angst hatte. Und dann habe ich nur so aus dem letzten Loch gepfiffen und gesagt, ich bin hier, weil mein Chef mich hier hergeschickt hat. Und wo er mich hinschickt, hat er auch Arbeit. Und ich habe gesagt, beobachtet mein Leben. Ich kann euch nur sagen, Gott ist verantwortlich, dass ich hier bin. Und bin in mein Zimmer und habe die Tür zugeschlossen, bin auf die Knie und habe gesagt, Herr, du bist dran. Du bist dran, jetzt meinen Weg zu bestätigen. Ich werde keine Aktivitäten setzen. und habe nur gebetet, dass der Herr seinen Ruf auf meinem Leben bestätigt. In dieser Woche noch bin ich zu einem Treffen von den Geschäftsleuten des Wollen Evangeliums und da war ein englischer Sprecher und ich wurde gebeten, dass ich ihn übersetze. Es war ein wirklicher Vater im Geiste, ein Engländer. Und ich war noch nie bei so einer Veranstaltung in Österreich. In Amerika habe ich das schon erlebt, aber in Österreich. Und ich hatte noch kein Vertrauen, dass das bei uns funktioniert. Und wie er dann den Aufruf geben wollte, wollte ich ihm noch signalisieren, ich weiß nicht, ob das bei uns funktioniert. Und der hat überhaupt nicht geschaut und gibt den Aufruf. Und circa 20 Leute stehen auf. Ich war so überwältigt, dass ich geheult habe. Und noch einmal 10 sind aufgestanden. Und dann hat er gesagt, und Maria, jetzt betest du für die Frauen und ich bete für die Männer. Und ich legte der ersten Frau die Hände auf und die ruht im Geiste. Und ich war sprachlos. Das hat Gott für mich gemacht. Dass der Heilige Geist bei uns genauso wirkt in Europa. Wisst ihr, ich habe jahrelang das Evangelium so gelesen, denn Gott hat so sehr die USA geliebt, dass er seinen einzigen... So war der Glaube da drinnen. Und dann ist mir eines Tages aufgegangen, die Welt. Da gehört ja Österreich dazu. Tirol, Innsbruck, Deutschland, Hannover, die Schweiz. Das war wie eine Offenbarung. Und da habe ich gesehen, der Heilige Geist, der wirkt bei uns genauso. Und an diesem Abend waren einige Vertreter von den noch sehr wenigen christlichen Gruppen in unserer Gegend. Und die haben mich gebeten um die Adresse und die Telefonnummer. Und ich wohnte bei meinen Eltern. Und ab diesem Abend hat das Telefon zu läuten begonnen. Meine Mutter musste das Telefon beantworten, ob ich nicht hier spreche und dort spreche und da spreche. Und das war ja sehr peinlich. Sie musste es mir ausrichten. Dann habe ich gesagt, Herr, ein bisschen boshaft bist schon. Wie du das wirst. Und dann kam ein Ehepaar, die hatten ein Hotel und die haben auch meine Mutter angerufen, ob sie nicht mit mir reden können über die Bibel und über Jesus. Und dann hat sie mir das ausgerichtet und an dem Tag, an dem ich sie treffen sollte, hat es sehr stark geschneit. Und sie hatten aber ein gutes Fahrzeug, sie wohnten in den Bergen und haben mich angerufen, sie kommen mich besuchen, wenn es mir gleich ist. Und sie kamen und meine Eltern waren der Meinung, dass man erst so kurz 5 Minuten vorm Sterben, gell, sich mit der Bibel befasst oder solchen Dingen. Und haben so beim Vorhang hinausgeschaut, wer da über die Bibel reden möchte. Kam ein BMW daher, mit einem Ehepaar, das richtig flott aussah und mit einem großen Tablett Äpfelstrudel. Und ich hatte einen Kaffee gekocht und dann haben wir 2 Stunden über den Herrn geredet und sie haben ihr Leben übergeben und haben das Hotel Jesus geweiht. Seither ist dieses Hotel wirklich ein christliches Hotel. Es finden dort fast nur christliche Konferenzen statt und der Hotelbesitzer ist jetzt Ältester in einer Gemeinde. Also das ist der lange Weg. Aber dann haben sie mir noch gesagt, Herr Maria, wir wissen, du lebst im Glauben. Ja, meine Eltern haben noch gesagt, wir schämen uns mit dir. Wir haben dich was studieren lassen und du lebst vom Betteln. Dann habe ich gesagt, Mama und Papa, ich lebe nicht vom Betteln. Mein Vater im Himmel ist mein Chef. Und der bezahlt mich. Und der versorgt mich. Ich werde niemanden anbetteln um Geld. Und dann habe ich gesagt, und der Herr hat uns aufs Herz gelegt, dir das zu geben. Und sie gaben mir einen beträchtlichen Betrag. Und dann sind sie weggegangen und nachdem konnte ich mir es nicht verkneifen, bin ich hinunter zu meinen Eltern mit dem Apfelstrudel und mit diesem beträchtlichen Betrag und habe gesagt, so bezahlt mich mein Chef, damit ich mit seinen Kindern Kaffee trinke. Und nach einem halben Jahr hat mein Vater mich beobachtet. Und hat gesagt, ich habe nichts mehr gegen deinen Chef. Heute sagen meine Eltern, meine Mutter ist inzwischen gläubig, aber sie sagen beide, dass ich den besten Teil ihrer Kinder gewählt habe. Und meinen anderen Geschwistern geht es nicht schlecht, weltlich gesehen. Geht es sehr gut. Aber sie spüren, dass ich eine Lebensqualität habe, die, also meine jüngste Schwester ist auch schon gläubig. Und aber das war jahrelang ein Gebet in meinem Herzen, dass der Herr Jesus in mir sympathisch wird. Und der war jahrelang nicht sympathisch, weil ich nicht sympathisch, weißt du, ich habe nicht sympathisch sein lassen. Es war schwer, weil ich noch gemeckert habe und im Herzen gejammert habe und nicht mein Leben angenommen habe, so wie es war. Und so bitte ich dich, dass du einfach Ja sagst zu dem, wo du bist. Und vertraust, dass der Herr genau dort anfängt. Nicht erst, wenn du auf dem vollzeitigen Missionsplatz bist. Was immer du dir darunter vorstellst. Oder dort bist, wo du glaubst sein zu müssen. Jetzt, wo du bist, wo du heimfährst. Die Situation ist die richtige. Und dann kann der Herr führen. Wisst ihr, bei vielen ist hier etwas hoffentlich in Bewegung gekommen. Und das muss in Bewegung bleiben, dort wo du bist. Und da wird der Herr an dir arbeiten, während er durch dich arbeitet. Wir alle hier am Team sind im gleichen Prozess, wie du steckst. Wenn ich jetzt nach Hause fahre, also jetzt morgen in der Früh, brauche ich einmal Kofferpackgnade. Dann brauche ich Autofahrgnade. Die brauche ich ganz stark. Ich schlafe unwahrscheinlich gern ein beim Autofahren. Autofahrgnade, dann brauche ich zu Hause Kofferauspackgnade, Brieflesegnade und was immer da anfällt. Für alles die richtige Gnade. Und werdet nur nicht verkrampft religiös. Das war nämlich jahrelang mein Problem. Ich wollte so mit Gewalt alle dorthin bringen, wo ich bin. Versuch einmal einen zu füttern, der nicht hungrig ist. Was hat der für eine Freude, wenn du ihm da was reinstopfst? Der spuckt's aus. Und wollte, also meine Familie, die wollte ich einfach zum Herrn bringen, auf Biegen und Brechen. Und ich war ja lange in Amerika und dann hatte mein Vater den 70. Geburtstag und da habe ich mir gedacht, also die Gelegenheit, ach, wunderbar, die ganze Verwandtschaft beisammen, da werde ich eine Tischrede halten, die reine Evangelisation ist. Und habe gearbeitet an der Tischrede und mich gefreut, dass ich den Mut haben werde, hier für Jesus zu stehen. Und mein Chef, ein Bruder im Herrn, dem habe ich dann gesagt, du, wie gesagt, ich freue mich schon, wenn ich jetzt nach Hause fahre, die Verwandtschaft, denen werde ich einmal richtig das Evangelium predigen. Beim Geburtstag meines Vaters, da schaut er mich an und sagt er, aha. Glaubst du, dein Vater hat damit Freude? Nein. Das wird ihm peinlich sein. Na, er sagt, es ist doch eigentlich der Geburtstag deines Vaters. Ich sag's euch, Überführung kam. Und dachte, ja, das stimmt. Da wollte ich eigentlich etwas manipulieren. Etwas ausnützen. Dann hat er gesagt, weißt du was, ich rate dir, dass du heimfährst und deinem Vater den schönsten Geburtstag seines Lebens machst. Und zwar das, was ihn freut. Woran er Freude hat. Und man denkt, so gut kenne ich meinen Vater eigentlich gar nicht. Und ich bin nach Hause gefahren, es waren noch einige Tage vor dem Geburtstag, so circa 14 Tage waren noch vorher. Und meine Familie hat gleich gesagt, wie ich gekommen bin, meine Maria, du bist jetzt auf Urlaub, wie wäre es, wenn du eigentlich da die Zeremonienmeisterin wärst für den Geburtstag? Also hat mir der Herr zwei Winke gegeben. Und dann bin ich einmal mit meinem Vater spazieren gegangen, stundenlang spazieren gegangen, um nur ihn einmal kennenzulernen. Und mit ihm zu reden, der hat sich sehr gewundert. Und dann habe ich gespürt, er braucht Ehre. Er muss geehrt werden. So habe ich allen Enkeln Gedichte gelernt, die haben natürlich gestöhnt. Gedichte auswendig gelernt, auf große Pergamentrollen geschrieben, die haben sie ihm dann überreicht und einen Jodlerverein eingeladen und eine Schublattelgruppe und also es ging richtig, hallo Trio, also es war einfach richtig tirolerisch. Mein Vater hat die ganze Zeit geheult. Vor Freude. Und für mich war es auch lustig. Ich habe mich entschieden, ich werde den Tag genießen und wenn mir der Herr Gelegenheit gibt. Und nur ein Schwager meiner Schwester nahm mich beiseite und hat gesagt, Maria, bist du nicht Christ? Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat er gesagt, du, hast du es nicht so lustig als Christ? Dann habe ich gesagt, du, ich sag, wenn einer in der ganzen Gesellschaft einen Grund zur Freude hat, bin ich's. Ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wo ich hingehe, ich weiß, ich bin geliebt. Und hat er mir noch ein paar Fragen gestellt und das war alles. Und am Abend habe ich dann gesagt, aber Herr, gerade viel Gelegenheit hast du mir nicht gegeben, hier für dich Zeugnis zu sein. Aber der Tag hat allen sehr gut gefallen. 14 Tage darauf kam der Cousin meiner Mutter, der Missionar in Südamerika ist. Und wieder die ganze Verwandtschaft trifft sich. Und diesmal auch, habe ich gespürt, wie sie, weil meine Verwandten, ich wusste gar nicht, wie die mich wahrnehmen. Oder wie die diese Worte, die ich gelegentlich bei Geburtstagskarten oder über alles verwendet, geschrieben habe, wie das unter die Haut gegangen ist. Ich wusste gar nicht, dass der Geist Gottes an ihnen so arbeitet. Wisst ihr, wir haben so oft diese Prügelmethode, wo wir glauben, wenn wir sie prügeln mit dem Wort Gottes, dann, nein, der Heilige Geist ist zart. Und dann sitzen wir alle bei diesem großen Dinner. Und übrigens diesen Cousin meiner Mutter, ich schätze ihn sehr, ein wirklicher Mann Gottes. Aber damals noch sehr konfessionstreu. Und da muss ich euch noch dazu sagen, ich war auch jahrelang sehr konfessionstreu, bis der Herr mich gefragt hat, wer ist für dich gestorben? Die Konfession oder ich? Weil ich habe die Konfession über Jesus gesetzt. Und dann habe ich müssen sagen, ja Herr, du bist für mich gestorben. Und seither sehe ich, dass der Herr in den Konfessionen wirkt, aber er ist der Herr der Konfessionen. Und dann hat dieser Bruder mitten unterm Essen plötzlich gesagt, Maria, und alle lassen das Besteck fallen. Jetzt kommt die große Konfrontation. Dann hat er gesagt, Maria, bist du noch katholisch? Er hat gesagt, ja, ich bin noch katholisch. Haben alle weitergegessen. Nach 10 Minuten sagt er wieder, du Maria, bist du wirklich noch katholisch? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin noch katholisch, aber wenig römisch. Dann hat er gesagt, das habe ich mir gedacht. Jetzt erzähl uns einmal, was die Baptisten glauben, weil ich damals in den USA gelebt habe, im Bible Belt, wo es sehr viele Baptisten gab. Und dann habe ich gesagt, nein, ich werde euch nicht erzählen, was die Baptisten glauben, ich werde euch erzählen, was das Wort Gottes sagt. Und ohne Bibel, ohne Vorbereitung habe ich bei Adam und Eva angefangen, bin durch die ganze Heilsgeschichte, den Schöpfungsplan, was Gottes Ziel ist und habe aufgehört mit der Offenbarung. Habe gestaunt über das, was aus meinem Mund gekommen ist, habe vollste Aufmerksamkeit gehabt. Keiner hat sich von mir überrumpelt gefühlt, weil ja die Herausforderung von anderer Seite gekommen ist. Und dann sagt dieser Verwandte, ich stimme mit jedem Wort überein, Maria. Aber du kannst diese Gnaden nur in der katholischen Kirche bekommen. Dann habe ich gesagt, Bruder, ich habe Neuigkeiten für dich. Ich kenne hunderte von Leuten, die noch nie in einer katholischen Kirche waren und diese Wahrheit erleben. Da sagt mein Vater, ja, wer ist denn dann ein Heide? Und dann kam ein wunderbares Gespräch, weil für uns waren die Heiden immer nur die armen Schwarzen. Aber dass er in einer Kirche als Heide sitzen könnte, das ist ihm das erste Mal aufgegangen. Dass da auch, dass bei uns auch noch Heiden sein könnten. Und ich sage es euch, ich war so dankbar dem Herrn, wie er führt. Dass er ganz andere Wege hat, wie wir sie uns vorstellen. Ich habe auch heute schon jemandem erzählt, dass ich mit 17, und übrigens, der Herr Jesus hat mich in der katholischen Kirche gefunden, und ich bin der katholischen Kirche sehr dankbar. Und ich liebe die Katholiken. Aber das bei Exerzitien mit circa 17 Jahren habe ich einmal gebetet, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mich verwendest, dass Tausende zu dir kommen. Und wie ich das höre, sage ich, Entschuldigung, Herr Jesus, vergib mir deinen Hochmut. Und war ganz zerknirscht, dass ich so ein Gebet beten kann. Aber ich weiß, das war damals der Heilige Geist. Er hat sehr lange gebraucht, bis ich dann auch zu glauben begonnen habe, dass Gott mich verwenden kann. Denn da waren Jahre dabei, wo ich gesagt habe, Herr, gib auf, ich schaff's nicht. Ich schaff's auch nicht. Aber er schafft's. Amen. Und er schafft es auch in dir. Danke, Herr Jesus. Also wie kann so ein Tag praktisch ausschauen? Wenn du aufwachst in der Früh, bevor du aufstehst, fang einmal an zu danken. Fang an zu danken für den guten Schlaf, zu danken, dass du in einem Land lebst, wo Frieden ist. zu danken, dass du ein Bett hast, dass du keine Schmerzen hast. Oder wenn du irgendwo Schmerzen hast, dann fang halt an danken, was funktioniert. Wisst ihr, es ist das meiste merken wir erst, wenn es nicht funktioniert, dass es uns abgeht. Und haben nie dafür gedankt. Danke mal, fang mal an zu danken, allein für deinen Körper. Was das für ein Wunderwerk Gottes ist. Was da alles funktioniert. Und du wirst sehen, wie dein Leben weit wird, wie du plötzlich Offenbarungen kriegst für alles, was du danken kannst. Ich kann mich noch erinnern, für mich war halt die Welt die Welt. Aber wie ich angefangen habe zu fotografieren, bin ich so durch die Welt und habe nur Motive gesucht und habe plötzlich entdeckt, was es da für herrliche Motive gibt. Die ganze Welt war für mich jetzt dann eben in kleinen Motiven. Und so fange mal an, danken für das Kleine, das du hast. Und du wirst sehen, wie Gott dir da Offenbarungen schenkt, was du alles zum Danken hast. Da hat mein Mann mir auch sehr viel gelernt. Der Herbert hat weniger Schlaf gebraucht wie ich und hat schon lang gebetet, bevor ich aufgewacht bin. Und hat dann immer mit Danksagung angefangen. Und sobald er angefangen hat zu danken für seine Frau, bin ich aufgewacht. Das hat mir immer wohl getan. Und da hat er schon gedankt für Dinge, wo man gedacht hat, das stimmt ja noch gar nicht. Danke, dass es so eine gute Köchin ist. Oh, man denkt, ja, das stimmt gar nicht. Aber wisst ihr was? Das hat mir geholfen, eine bessere Köchin zu werden. Fang schon an danken. Und dann geh dankend durch diesen Tag. Und der Herr sagt, wir sollen Dank sagen. Du musst dich noch gar nicht dankbar fühlen. Fang einmal an, Dank sagen. Die Gefühle kommen schon. In der Situation, in der du bist. Werde nur nicht passiv, wenn du jetzt nach Hause gehst. Oder ängstlich, dass du Fehler machst. Ich werde dich gleich enttäuschen. Du wirst Fehler machen. Und du darfst Fehler machen. Das hat der Herr schon eingerechnet, dass wir Fehler machen. Und er beurteilt uns nur nach dem, wo wir im Glauben wandeln. Ich bin so beruhigt über diese, im Hebräerbrief, wo er diese ganzen Glaubenshelden aufzählt, da erzählt er nur von den Sachen, wo sie im Glauben gewandelt sind. Hat ein Abraham nie etwas aus dem Fleische gemacht? Und ob. Aber Gott hat es vergessen. Da handelt Gott mit uns, wie wir Eltern mit Kindern. Diejenigen unter euch, die Kinder haben, hast du vielleicht gezählt, wie oft dein Kind hingefallen ist im Prozess des Gehenlernens? Hast du gezählt? Nein, nicht. Aber du glaubst, Gott zählt. Ha? Gott zählt nicht, wie oft du hinfällst. Er schaut nur, wie oft du aufstehst. Nur aufs Aufstehen kommt es drauf an. Knie abputzen und sagen, Herr, vergib mir. Ich habe nicht auf dich geschaut. Und bekenne, war ich eifersüchtig, zornig, was immer. Aber Herr, ich danke dir, dass du mir das vergibst und ich gehe jetzt weiter, ich schaue wieder auf dich. Und du wirst sehen, wie der Herr in dir die Würde wiederherstellt, deine Würde, wie er in dir deine Gaben lebendig macht, und zwar in dem Ausmaß, wie du sie einsetzt. Wie er in dir einfach Substanz wird. Also das mit dem Teig heute, das hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Mit dem Nudelwalger. Aber wisst ihr schon, was zwischen dem Nudelwalger und dem Tisch ist, wo der Teig ist? Was empfindet denn der Teig? Druck. Aber den Druck braucht es. Damit Jesus in alle Bereiche hineinkommt. Darum dank ihm für den Druck. Dank ihm, wenn der Herr dir hier und da so ein bisschen Druck da in der hinteren Gesäßgegend gibt. Sag, danke Herr für diesen Druck, damit ich vorwärts marschiere, damit ich mich aufmache. Der Herr dosiert alles richtig, ich garantiere es euch. Und jetzt erzähle ich euch noch eine Geschichte, die mir, und zwar diese Geschichten, die ich euch erzähle, wisst ihr, die sind nicht in einem Nachmittag gekommen. Manche haben 10 Jahre gebraucht, bis ich vom Anfang bis zum Ende die ganze Geschichte hatte. Dürft euch da nicht irritieren lassen. In der Bibel ist es ja genauso. In einem Absatz lesen wir da oft 10 Jahre. Aber da war viel Druck dazwischen und auch Fragezeichen und Angst und da war allerhand dazwischen. Und diese eine Geschichte, die hat einige Jahre gedauert, die ich euch jetzt erzähle. Und zwar bin ich da, in den frühen Jahren bin ich sehr viel alleine in den Wald gegangen. Der Herr hat sehr zu mir gesprochen in der Natur. Und da saß ich wieder mal so auf einem Baumstamm und da kam so eine dicke, fette Raupe. Langsam auf mich zu. Ich kann diese Dinger nicht ausstehen. Die haben nur eine Mentalität. Ich, mir, mich. Voller Egoismus. Alles, was ihnen in den Weg kommt, fressen sie. Mit so einer Mentalität kann sich ja von uns niemand identifizieren. Und dann sagt der Herr, gefällt dir die Raupe? Ich sage, ja, ausschauen tut sie recht schön, habe ich gesagt, aber der Charakter gefällt mir nicht. Die denkt nur an sich. Sagt er, ja, das stimmt. Aber was ist in der Raupe drinnen? Dann habe ich gesagt, von der Naturgeschichte her weiß ich, ein Schmetterling steckt da schon drinnen in dieser Raupe, in der Geschichte dieser Raupe. Dann hat er mir gesagt, ja, und was muss da geschehen? Und dann habe ich dann, ich bin mir nicht gleich, wie diese Umwälzung da geht, das ist mir nicht gleich bewusst geworden. Und dann hat mir der Herr gezeigt, dass diese Raupe zuerst einmal ihren vollen Lauf laufen darf. Nicht? Diese Raupe darf ihr Raupensein bis zum Schluss auskosten. Nicht? Bis sie fett und dick wird. Und der Herr verzweifelt nicht an dieser seiner Schöpfung. Er hat sie ja geschaffen. Und diese Raupe eines Tages denkt sich, jetzt bin ich fett und dick und weiß, was mich glücklich macht. Ich weiß, wo der beste Lobpreisgottesdienst ist. Ich weiß, wo der beste Prediger ist, wo ich auferbaut werde, wo der Gebetskreis ist, der mich versteht. Also sie weiß so richtig alles, was ihr gut tut. Und dann steht sie auf am nächsten Tag und geht wieder ganz bewusst an ein Blättchen und probiert. Das war gestern noch so gut. Heute gibt mir das nichts mehr. Denkt sich, das war vielleicht zu alt. Gehen wir zu einem Knöspchen. Geht sie zu einem Knöspchen. Wieder fad. Gibt dir nichts mehr, keinen Thrill mehr. Und so geht sie einige Tage dahin, von Knospe zu Knospe, von Blatt zu Blatt, von Konferenz zu Konferenz und nirgends findet sie, was sie braucht. Denkt sie sich, das Leben ist nicht lebenswert. Keiner versteht mich. Und sie geht an einen Ast und spinnt ein Fädchen und hängt sich an dieses Fädchen. Und fängt an spinnen und spinnen und spinnen. Und in dieser Spinnerei wird es immer enger und immer dunkler. Und plötzlich weiß sie überhaupt nicht mehr, wo oben oder unten ist, hinten oder vorne. Und keiner versteht sie, sie ist total alleine. Da können 10 solche nebeneinander hängen. Jede glaubt, sie ist die Einzige, so unverstanden. Aber sie hört danach auf zu spinnen und gibt auf und spürt, es wird ruhig. Sie hat immer noch keine Ahnung, was das Ganze sein soll, wo sie überhaupt ist, warum sie da ist. Sie weiß keinen Ausweg mehr. Aber sie wird ruhig. Und dann bekommt sie von innen her plötzlich den Drang raus. Und sie bricht diesen Kokon auf und zu ihrer Überraschung fliegt sie und setzt sich einmal auf den nächsten Ast. Und wenn man jetzt hineinschaut in diesen Kokon, da ist nichts mehr drinnen von dieser dicken, fetten, unsympathischen Raupe. Alles hat Gott in seinem Schöpfungsplan verwendet, um aus dieser fetten, dicken, unsympathischen, egoistischen Raupe einen wunderbaren Schmetterling zu machen. Nicht einmal mehr mischt dich da drinnen. Und da hat mir der Herr gezeigt, den ganzen Mist, den du bisher gebaut hast, den verwende ich auch noch, um aus diesem Sünder, diesem egoistischen Rebellen, diesem stolzen Rebellen einen Heiligen zu machen. Gibt uns das Trost und Hoffnung? Amen. Dürfen wir den Kokon, Moment, dürfen wir den Kokon aufbrechen? Aus Mitleid? Nein. Denn die Kraft, die muss von innen kommen. Und du, da sind einige noch hier, die warten auf so eine magische Formel. Dass dann, von dort an haben sie dann immer glücklich gelebt. Ah, ah, das ist Märchen. Es gibt keine magische Formel. Christus in dir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und er will in dir durchbrechen. Er will in dir geboren werden. Drum sagt uns der Paulus, dass er in Geburtswehen ist, bis Christus in ihnen geboren ist. Christus in dir und mir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und da hat der Herr für jeden von uns den richtigen Prozess. Wir können den Prozess nur verlängern. Ich glaube, er hat für jeden von uns eine gewisse Zeit, aber soweit ich jetzt beobachtet habe, einmal auf jeden Fall bei mir, verlängern alle von uns den Prozess. Durch unser eigenes Meckern, Murren, Raunzen, Schimpfen, Jammern. Und wenn wir das tun, dann laufen wir im Kreis. Stoßen uns immer an den gleichen Steinen und sterben an Kreislaufstörungen. Wir bleiben in der Wüste. Und der Herr hat uns nie herausgeführt aus der Welt, damit wir in der Wüste umkommen. Leider sind aus Ägypten alle herausgekommen. Und wie viele von denen sind ins verheißene Land? Zwei. Das ist erschreckend. Wären sie alle berufen gewesen, ins verheißene Land zu kommen? Amen. Amen. Aber der Prozess in ihnen hat sich nur in Zweien vollzogen. In Ägypten waren sie an den Pharao gebunden, in der Wüste waren sie an sich selbst gebunden und nur zwei sind von sich selbst losgekommen und haben angefangen, Gott zu glauben. Mehr als sich selbst. Wir haben das dann erfahren bei den Botschaftern. Alle haben das Gleiche gesehen. Aber nur zwei haben es mit den Augen Gottes gesehen. Die anderen haben es mit menschlichen Augen gesehen. Und so möchte der Herr nicht, dass du in der Wüste sitzen bleibst, sondern dass du durchbrichst in das verheißene Land, indem du anfängst zu glauben, Gott zu glauben und mit ihm zu wandeln. Ja, also das vollzieht sich einfach in allen, auf allen Gebieten. In dir, durch dich, also in deinen persönlichen Situationen, in dem, was der Herr durch dich tun möchte. Es ist ein Prozess, wo du Altes immer wieder loslassen musst, um Neues zu umarmen. Wenn ich mein ganzes Leben zusammenfassen müsste in einen Satz, dann wäre es: Vertraue mir. Aber der Herr verändert mir dauernd die Lehrmeister und die Klassenzimmer. Aber die Botschaft ist immer die gleiche: Vertraue mir. Und selbst die guten Veränderungen verursachen Stress in uns. Wisst ihr das? Ich habe jetzt ein ganz liebes Ehepaar, das mit mir lebt. Und die führen das Missionshaus. Und die Johanna kocht jetzt, ist einer ihrer Aufgaben jetzt in dieser Arbeit. Sie kocht mittags für alle, die im Missionshaus sind. Und da darf ich auch mitessen. Und weil sie meine Küche so lieb hat, will sie bei mir in der Küche kochen. Ich habe eine sehr schöne Küche bekommen vom Herrn. Und da habe ich vor einigen Wochen, war ich in meinem Zimmer drum und ich habe wieder angefangen nach dem Heimgehen vom Herbert Zither spielen. Aber das mache ich noch sehr privat und alleine, dem Herrn und mir. Und da war ich in meinem Zimmer und die Tür war offen und ich habe einfach Zither gespielt und nach freien Stückchen gesungen. Also ich Ich spiele die Tiroler Volksmelodien mit Worten aus meinem Herzen. Und plötzlich kommt mir die Idee, die Johanna kocht in der Küche, ich sollte ihr eigentlich helfen. Und da war der Kampf, soll ich jetzt weiterhin den Herrn loben und preisen oder hinuntergehen und kochen? Meine bisherige Mentalität war, ich koche in diesem Haus. Und jetzt habe ich das der Johanna übergeben und da ist immer noch ein Kampf in mir, ich müsste ihr eigentlich helfen. Und ich sage, nein, ich bleibe jetzt trotzdem, ich spiele jetzt weiter und ich lobe den Herrn. Und dann haben wir jetzt uns die zur Gewohnheit gemacht, wir haben so ein kleines Glöckchen und wenn sie fertig ist im Essen, läutet sie und dann kommen alle zum Essen. Und dann bin ich gekommen und dann wollte ich mich schon entschuldigen, dass ich ihr nicht geholfen habe. Dann kommt sie mit offenen Armen und sagt sie, Maria, das Kochen macht noch mehr Freude, wenn du da oben singst und spielst. Dann haben wir gedacht, Halleluja, Halleluja, es ist hier zum Segen. Aber in mir musste diese alte Identität sterben, ich müsste jetzt eigentlich in der Küche sein. Und so sind auch diese Veränderungen, wisst ihr, die verursachen uns Stress. Das Alte loslassen und das Neue umarmen, das Neue annehmen. Aber das ist das Geheimnis, dass du bereit bist zu Veränderungen, indem du Altes, was du bisher gedacht hast oder wo du dich so verhalten hast, loslässt, weil der Heilige Geist dir zeigt, und das Neue annimmst. Neu anfängst zu denken, und zwar so zu denken, wie Gott denkt. Und deshalb sagt der Herr, wenn meine Worte in dir bleiben, geh in sein Wort und hole aus seinem Wort, also hole, wenn ich sage hole, der Heilige Geist wird dir zeigen, was du da herausholen sollst. Er wird es lebendig machen, er wird zu dir sprechen. Und alle Opposition, der du jetzt begegnest, dank dem Herrn dafür. Dank dem Herrn. Wisst ihr, dass jeder Muskel bei uns einen Gegenmuskel hat, damit Kraft entsteht? Und dass wir durch Opposition unsere Glaubensmuskeln stärken können? Wer glaubt es? Halleluja, danke Herr. Glaubt es? Du musst es nicht suchen, die Opposition. Aber wenn du Opposition bekommst, dann steh einmal, stell dich, bleib einmal nur stehen und ruhig und sag, Herr, was willst du jetzt in der Situation? Lauf nicht davon, bleib stehen und deine Umgebung wird sich wundern an den veränderten Verhaltensweisen, die sie an dir beobachten. Und der Herr sagt zu uns in seinem Wort, dass wir erkannt werden, woran? An unseren Werken? An der Liebe? Werden wir erkannt an unseren Gaben? An den Früchten? An den Früchten. Du wirst beobachtet und es ist okay, weil du bist jetzt in einem gehobenen Stand. Ich glaube, das haben wir euch noch gar nicht gesagt in der Woche. Dein Vater ist der König aller Könige. Stimmt es? Was bist dann du? Ein Prinz oder eine Prinzessin? Amen. Wenn du es glaubst, dann grüße mal deinen Nachbarn beim richtigen Titel. Halleluja. Prinz Christoph. Das ist jetzt besonders für die Eheleute wichtig, denn viele Frauen wollen doch einen Prinzen heiraten. Danke, Herr Jesus. Und du hast eine Prinzessin. Aber da kommt man halt bald einmal in die Schlagzeilen. Da bist du jetzt im Beobachtungsfeld. Amen. Eine Freundin von mir hat gesagt, du, und ich sage, vorher, bevor ich Christ war, da konnte ich mir so viel leisten und die Leute haben noch gesagt, das ist originell. Und jetzt kann ich mir nichts mehr leisten. Jeder macht mir sogar sofort aufmerksam, als Christ machst du das noch? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt bist du im Rampenlicht. Du vertrittst jetzt ein Königreich. Du bist ein Botschafter des Allerhöchsten. Du, ich schaue mir die Botschafter, wenn ich einmal einen kennenlerne, recht gut an. Schaut mal an, welche Botschafter die Lillo mit ihrem Team und der Gary sind für die Schweiz. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Und wir fahren jetzt in die Schweiz und erwarten uns, dass alle so sind wie die. Amen. Ja, weil wir haben einen Geschmack gekriegt von der Schweiz. Und der ist gut. Und so bist du der Geschmacksstoff Gottes in dieser Welt. Sie werden, für viele bist du die einzige Bibel, die je gelesen wird. Das sollte ich jetzt aber nicht verkrampfen, okay? Sondern der Herr Jesus Christus ist gekommen, um Mensch zu werden. So viele von uns wollen Götter sein. Mensch, der Herr Jesus ist gekommen, uns als Mensch zu erlösen. Und er sitzt als Mensch, natürlich auch als Gott, aber auch als Mensch, als erlöster Mensch, sitzt er zur Rechten des Vaters. Heute hat jemand zu mir gesagt, und zwar war das eine Pastorin, hat sie gesagt, weißt du, hat sie gesagt, es ist sehr schlecht, Pastor zu sein, wenn man noch nicht Mensch ist. Es ist wunderbar für unsere Umgebung zu entdecken, dass wir Menschen sind, die sich demütigen, die um Vergebung bitten. Für viele ist jetzt einmal in der nächsten Woche nur einmal Demütigung dran, dass sie um Vergebung bitten, dort, wo ihnen der Herr aufgedeckt hat. Und geh ja nicht nach Hause und sag, du, weißt du, das und das, das habe ich dir jetzt vergeben. Das ist der falsche Weg. Sondern dort, wo der Herr dir was aufgedeckt hat, geh hin und sag, du, da war ich sehr zornig und bitter auf dich. Und ich bitte dich, vergib mir jetzt, so wie Jesus mir schon vergeben hat. Und du wirst sehen, wie sich da manche wundern werden.